Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Unsere Themen heute: Österreich. Die Bischöfe wollen die Ergebnisse des weltweiten synodalen Prozesses noch stärker in ihren Bistümern umsetzen. Und Eindrücke eines Jesuiten in der Ukraine. Herzlich willkommen bei unserem Mikrofon, begrüßt Sie sehr herzlich Stefan von Kempis. Schön, dass Sie wieder mal eingeschaltet haben. Zum ersten Mal haben die Bischöfe von Österreich eine Vollversammlung in der ungarischen Abtei Pannonhalma abgehalten. An diesem Freitag stellten sie die Ergebnisse ihrer Beratungen vor, Schwerpunkte, die weitere Umsetzung des synodalen Prozesses, die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung in Wien und die Kriege in vielen Teilen der Welt.
Bei ihrer Frühjahrsvollversammlung haben Österreichs Bischöfe demnach auch konkrete Schritte zur weiteren Umsetzung der Ergebnisse des weltweiten synodalen Prozesses auf Ebene der Diözesen, auf nationaler Ebene sowie im Bereich der Bischofskonferenz beschlossen. Synodalität sei in Österreich bereits gelebte Praxis, betonte Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, bei der Pressekonferenz. Mit Blick auf die politische Situation in Österreich betonte Bischof Lackner, mit der neuen Bundesregierung zusammenzuarbeiten, sie mit ihrem Gebet begleiten und nach Möglichkeit unterstützen zu wollen. Die politische Kunst des gerechten Kompromisses benötige jedenfalls in einer Demokratie einen starken Rückhalt in der wählenden Bevölkerung.
Gerecht sind politische Kompromisse dann, wenn sie nicht auf Kosten schwächerer oder unbeteiligter Dritter geschlossen werden. Dabei sei exemplarisch festgehalten: Wer unverschuldet in Not gerät, muss auf die Hilfe der Allgemeinheit vertrauen können. Kinderreiche Familien und Alleinziehende, Erziehende leisten viel für die Gesellschaft und brauchen gerade angesichts der demografischen Entwicklung und Überalterung der Gesellschaft Unterstützung. Österreich ist trotz budgetärer Probleme doch ein reiches Land. Bleiben wir demnach großzügig bei der humanitären Hilfe im Ausland, bei der Entwicklungszusammenarbeit und gegenüber Geflüchteten. Diese Haltung wird schließlich für uns alle ein Segen sein.
Sorge bereitet Österreichs Bischöfen auch die aktuelle Weltlage. Von Pannonhalma aus haben sie dazu aufgerufen, die internationalen Bemühungen um Frieden zu intensivieren.
Auch in der Europäischen Union bzw. in vielen europäischen Staaten, ja sogar in Österreich, werden wieder große Rüstungspakete geschnürt. Wir Bischöfe betonen das Recht auf Verteidigung, im letzten auch mit militärischen Mitteln. Aber allen muss klar sein, Waffen allein können den Frieden nicht sichern.
Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Die Ukraine lebt seit gut 3 Jahren im Krieg. Der Innsbrucker Jesuit Christian Machte kommt von seiner 4. Reise in das osteuropäische Land zurück. Die Menschen wünschen sich Frieden, haben aber derzeit die große Sorge, bei Verhandlungen nicht einmal gehört zu werden, sagt Marte in unserem Interview.
Viele Ukrainer kämpfen im Jahr 4 des von Russland verursachten Krieges mit existenziellen Sorgen, so Pater Marte. Sie fragen sich, wie sie die Miete bezahlen, Kinder zur Schule bringen oder eine Arbeit finden sollen. Dazu kommt die Unsicherheit der Zukunft.
Das eine Thema, das alle beschäftigt, ist, sie können die Zukunft nicht planen. Also soll ich diesen Beruf wählen oder jenen? Soll ich in diese Schule gehen oder in jene? Soll ich ein Studium beginnen? Weil man nur von einem Tag, von einem Monat, von einem Halbjahr ins nächste leben kann.
Wie geht es mit unserem Land weiter, frage man sich in der Ukraine jeden Tag.
Natürlich schauen die Menschen die Nachrichten, merken, wie die großen Mächte über sie hinweg scheinbar bestimmen, ohne groß die Ukrainer selber einzubeziehen.
Besorgt beobachten sie internationale Friedensbemühungen, namentlich der Vereinigten Staaten, bei denen sie oft außen vor bleiben. Sie haben den Eindruck, dass über ihr Schicksal entschieden wird, ohne dass sie auch nur mitreden können, erklärt Marte.
was alle Menschen sagen, ist, dass sie wollen, dass die Waffen schweigen und dass es zu einer Friedensvereinbarung kommt. Also das ist Konsens. Was sie auch sagen, ist, sie möchten Subjekt der Geschichte sein und nicht Objekt. Eine Frau hat mir gesagt, sie hat den Eindruck, wir werden jetzt nur noch herumgeschoben, es geht nur noch um seltene Erden, um unsere Kraftwerke, aber wer schaut auf uns, auf die Menschen?
In dieser Lage fühlten sich die Ukrainer und Ukrainerinnen mit Europa enger verbunden denn je.
Die Menschen sind Europäerinnen und Europäer und sie möchten Europäerinnen und Europäer sein. Also das ist, glaube ich, der Obersatz, das ist das Wichtigste. Sie möchten, sie gehören zu Europa und sie möchten dort dazugehören.
In dieser Woche hat die EU mit Ausnahme Ungarns einstimmig eine weitere substanzielle Unterstützung der Ukraine beschlossen und sie hat sich für ein massives Aufrüstungsprogramm entschieden.
Politisch ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man nicht nur aufs Militär setzt. Es braucht jetzt das Militär, das ist die Aufgabe des Staates, seine Bürger zu verteidigen. Aber es braucht eine Form des friedlichen oder Zusammenlebens, einer Koexistenz. Und das geht über die Waffengewalt hinaus. Es braucht Investitionen in Erziehung, in Bildung, auch in humanitäre Hilfe. Und ich finde, das ist die Aufgabe der Kirche jetzt zu schauen, dass das nicht zu kurz kommt.
Besonders beeindruckt haben den Rektor des Innsbrucker Jesuitenkollegs, der auch beim Jesuit Refugee Service eingebunden ist, in der Ukraine die Frauen, die das Leben vor Ort am Laufen halten.
Natürlich gibt's überall ganz engagierte Männer, Bischöfe, Priester, Caritas-Direktoren, aber beeindruckt haben mich die Frauen, die Nachbarschaftshilfe organisieren, die organisieren die Rechtsberatung, sie organisieren für behinderte Wohngemeinschaften, die versuchen ein normales Leben für ihre Familien, für ihre Kinder, für die ihnen Anvertrauten aufrechtzuerhalten.
Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Seit dem 20. März strömen in Brasilien wieder Hunderttausende Pilger zur Mata Dolorosa nach Juazeiro do Norte. Begründet wurde die Wallfahrt Ende des 19. Jahrhunderts von einem Priester namens Cicero Romão Batista, der sich dort den Ärmsten der Armen widmete und der bis heute von vielen als heilig verehrt wird. Die Stadt im Nordosten Brasiliens gilt als einer der größten Wallfahrtsorte des Landes und als Pilgerstätte der Armen.
Ich komme, weil es mich hierher zieht, zu Padre Cicero und zur Mutter Gottes, sagt uns Eloy Alves de Santana. Wenn die Wallfahrt naht, fallen mir die Marienlieder ein, dann kommt die Sehnsucht und ich muss einfach los nach Juazeiro.
Eloy Alves de Santana ist einer von rund 2 Millionen Pilgern, die jedes Jahr nach Juazeiro do Norte kommen. Die meisten Wallfahrer sind Kleinbauern, Tagelöhner, Hilfsarbeiter, Nachfahren von indigenen und afrikanischen Sklaven, erklärt der Leiter der Basilika, Pfarrer Cícero José da Silva.
Es sind Menschen, die ums tägliche Überleben kämpfen. Ihr Alltag ist geprägt von kargen Böden und langen Dürreperioden, aber sie sind dennoch voller Hoffnung, stets zu einem Neuanfang bereit.
Zum Pastoralteam der Basilika gehört auch Dr. José Carlos dos Santos. Er ist Dozent an der Regionalen Universität Cariri und forscht seit vielen Jahren zur Geschichte der Wallfahrt in Juazeiro.
1872 ließ sich hier ein junger Priester namens Cicero nieder und nahm sich der Menschen an. Er ermutigte sie zum christlichen Leben, aber er half auch ganz praktisch, zeigte mittellosen Familien, wo sie einen Acker anlegen konnten oder wie man ein Gewerbe eröffnet. Er schlichtete Streit und gab Rat, wo er konnte. Das zog die Leute an.
Damals war Juazeiro ein kleines Dorf mit einer halb verfallenen Kapelle. Diese war bereits der Mãe das Dores, der Mata Dolorosa, geweiht. Padre Cícero, wie er von den Menschen liebevoll genannt wird, baute mit Hilfe der Bewohner sie wieder auf und förderte unter den Menschen die immer zahlreicher zu ihm strömten, die Verehrung der Heiligen.
Sie ist meine Mutter, denn meine leibliche Mutter ist früh gestorben, meine Pflegemama lebt auch nicht mehr. Jetzt ist sie meine Mutter im Himmel.
Maria Sioma ist eine von etwa 30.000 Pilgern, die sich heute Abend auf dem Vorplatz der Basilika zur Litanei der Mãe das Doris versammelt haben. Der Feldaltar zu Füßen der Kirche ist reich mit Blumen geschmückt. Viele der Anwesenden tragen schwarze Gewänder, Zeichen eines Gelübdes oder des Danks für eine erhaltene Gnade. So auch Maria Sioma.
Hier fühle ich Frieden, fast wie im Himmel. Ich bete Rosenkranz, schaue zur Mutter Gottes und bin dankbar, hier zu sein.
Diese Freude war für die Pilger nicht immer ungetrübt. Lange Zeit versuchten die Bischöfe, die Wallfahrt zu verbieten. Der Konflikt entzündete sich 1889. Als während des Gottesdienstes am 1. März Padre Cicero einer Frau namens Maria de Araújo die Kommunion spendete, verwandelte sich die Hostie in Blut. Die Kirche erkannte das nicht als Wunder an und suspendierte Padre Cicero. Für Dr. José Carlos dos Santos waren die Ursachen für diese Ablehnung zeitbedingt.
Da stießen unterschiedliche Auffassungen von Kirche aufeinander. Die Volksfrömmigkeit war dem Bischof ein Dorn im Auge. Zugleich geriet Padre Cicero zwischen die Frontlinien konkurrierender politischer Mächte.
Von der Kirche verurteilt, von Politikern als Fanatiker abgestempelt, kamen die Pilger trotzdem. Die Wallfahrten ebbten auch nach dem Tod von Padre Cicero nicht ab, obwohl die Gnadenkirche 20 Jahre verschlossen blieb. Als der Bischof die Statue der Mutter Gottes vom Altar entfernen lassen wollte, banden die Menschen sie mit einem Seil fest. Das alles prägte tief die Beziehung zwischen den Pilgern und ihrem Heiligen, meint Dr. José Carlos dos Santos.
Eine Pilgerin sagte einmal, Padre Cicero ist ein Heiliger der Sonne. Er wohnt nicht im Schatten der kühlen Kirche, sondern steht mit uns draußen. Er erträgt mit uns Hitze und Kälte, Wind und Wetter. Deshalb kann er uns so gut verstehen.
Die Beharrlichkeit dieser Menschen führte schließlich auch in der Kirchenleitung zu einem Umdenken. Seit 2022 läuft das Verfahren zur Heiligsprechung Padre Ciceros. Sein heutiger Nachfolger, Pfarrer Cicero José da Silva, ist zuversichtlich.
Bei uns im Nordosten sagt man, was von Gott kommt, bleibt bestehen. Wenn 90 Jahre nach dem Tod Padre Ciceros die Wallfahrt noch immer weiter wächst, dann, weil sie von Gott ist.
Für die Pilgerin Perolina Joana da Silva Lins ist Padre Cicero jetzt schon heilig. Dennoch sehnt sie sich nach der Bestätigung der Kirche. Sie hat sogar ein Lied verfasst, mit dem sie den Papst bittet, Padre Cicero doch endlich heilig zu sprechen.
Meu santo Papa, que ha com meu padrinho, que a ele ainda não quis canonizar. Padrinho Cícero é santo no céu e na terra. O seu exemplo foi na vida não pecar.
Carol Cola, Radio Vatikan.
Die Stimme der Kirche bleibt wichtig, wenn es darum geht, dort auf die Risiken von künstlicher Intelligenz hinzuweisen, wo Verantwortungsträger sich aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen schwer tun. Das betont der Kinderschutzexperte Pater Hans Zollner, der mit seinem an der Gregorianer angedockten Safeguarding-Institut an der Organisation der Konferenz beteiligt ist, die derzeit im Vatikan stattfindet, Thema Risiken und Chancen künstlicher Intelligenz für Kinder.
Künstliche Intelligenz hat sehr viele positive Seiten, die wir auch alle nutzen, ob wir es nun wissen oder nicht.
Meint der Jesuit Zollner, der seit Jahren als führender Experte in Sachen Schutz verletzlicher und Prävention sowie Aufarbeitung von Missbrauch gilt, gegenüber Radio Vatikan.
Aber sie hat auch viele Risikofaktoren, besonders für Kinder, Jugendliche und andere vulnerable Gruppen. Unter anderem dadurch, dass Manipulation und Beeinflussung von Kindern sehr viel leichter möglich ist, dass sie einem Kontakt zu Inhalten wie Pornografie oder extremen terroristischen oder extrem politischen Auffassungen ausgesetzt sind.
Gerade Kinder und vulnerable Menschen hätten nicht das Rüstzeug zur Hand, um das, was auf ihrem Bildschirm erscheine, auch kritisch zu hinterfragen, insbesondere was Fakes wie gefälschte Bilder, Videos oder Nachrichten betreffe. Aber es gäbe auch gute Seiten.
Die Vorteile, die es zweifellos gibt, sind unter anderem, dass auch Eltern bei der Überwachung von Online-Aktivitäten der Kinder unterstützt werden können, dass es auch speziell für die Kontrolle von schädlichen Inhalten im Prinzip nutzbar ist. Man muss es halt dann wollen und so auch einsetzen. Und zwar die Firmen, die Social-Media-Kanäle anbieten und natürlich auch alle mit der Erziehung bzw. mit dem Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen betrauten.
Unter den Chancen, die sich für den erzieherischen Bereich und den Bildungssektor auftäten, sieht der Safeguarding-Experte vor allem die Möglichkeiten einer Personalisierung von Lernangeboten und Bildungsinhalten, die durch Instrumente der künstlichen Intelligenz schneller und zielgerichteter möglich sei. Aber auch, dass man schneller zu einer Identifizierung von Cybermobbing oder Cybergrooming kommen und darüber aufklären könne.
Also, dass man auch mit demselben Instrument, das eine große Gefahr bietet, eben auch helfen kann, um solche, so einen Aufbau von Vertrauen zu wildfremden Leuten, die sich für jemanden anderen ausgeben, als die sie wirklich sind, mit dem Ziel, dann in Kontakt zu kommen mit Kindern, die sich ihnen anvertrauen und letztlich sie auszunutzen, entweder sexuell oder finanziell. Das kann auch mit Hilfe der künstlichen Intelligenz besser vermieden werden, wenn man sie entsprechend einsetzt und einsetzen will.
Bereits 2017 hatte sein Center for Child Protection an der Gregoriana eine internationale Konferenz ausgerichtet, an deren Ende die Erklärung zur Würde des Kindes in der digitalen Welt stand.
Ich denke, dass diese Konferenz ein wichtiges Zeichen ist, dass wir auch in der Kirche uns darin engagieren, weiterhin, dass wir in einem Sektor des Lebens, der für alle Menschen sehr wichtig ist, auf dieser Welt praktisch alle erreicht, eine moralische Verantwortung haben und auch jene an eine moralische Verantwortung erinnern, die sowohl im politischen als auch im gesellschaftlichen als auch im finanziellen und ökonomischen daran mitarbeiten können, dass die virtuelle Welt eine sicherere ist.
Das war unser Nachrichtenmagazin Treffpunkt Weltkirche. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich Stefan von Kempis. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.